So, herzlich willkommen. Schön, euch alle zu sehen. Genau, danke für den schönen Lobpreis. Wünsche der Jugend viel Spaß heute. Und danke auch für alle hinter den Kulissen. Danke für das Technikteam, das alles immer so schön möglich macht. Wenn wir als Gemeinde über das Lobpreisteam nachdenken, dann ist der Techniker Teil des Lobpreisteams. Ist eine Person. Das Technikteam ist nicht nur ein praktisches Amt, es ist ein geistliches Amt, weil der Techniker mit dem Heiligen Geist hört, was passiert hier vorne und dementsprechend auch regelt und mit beibringt. Das ist ganz wichtig, richtig gut. Ich möchte heute über eine Berufung Gottes in deinem Leben sprechen. Gott spricht ja uns als seinen Kindern verschiedene Berufungen zu. Vielleicht denkt ihr bei Berufung jetzt auch gleich an den fünffältigen Dienst, den Paulus nennt: Apostel, Hirten, Lehrer, Evangelisten und Propheten. Das sind so Lebensberufungen für ein spezielles Gebiet. Das kann im vollzeitlichen Dienst in der Gemeinde oder in einem Werk sein, aber auch im ganz normalen beruflichen Umfeld. Eine Berufung in der Wirtschaft, in der Kultur, im Sozialen, in der Politik. Heute ist ja Kommunalwahl. Oder auch in Handwerk oder Produktion. Oder auch eine Berufung als Hausfrau und Mutter. Und das sage ich voller Lob. Unterschätze nie den Einfluss einer Mutter auf ihre Kinder. Hausfrau und Mutter zu sein, ist in meinen Augen eine Heldenschmiede. Echt eine Heldenschmiede. Heute ist ja auch Weltfrauentag. Zum 105. Mal jährt sich das. Und der wurde das erste Mal 1921, hat man den das erste Mal gefeiert. Und da ging es einfach um Gleichberechtigung und da ging es auch ums Wahlrecht für Frauen. Genau. Oftmals überschneiden sich solche Berufungen auch. Ich habe schon gerade eben gesagt, fünffältiger Dienst in der Wirtschaft, wie geht es, Christian? Beispiel ist zum Beispiel Michael Winkler, der bei uns Gemeindecoach auch ist. Er ist Apostel für den Herrn, hat viele Gemeindegründungen begleitet und auch ins Leben gerufen, aber ist gleichzeitig Coach für mittelständische Unternehmen. Gott ist kreativ in unseren Berufungen, wo wir die ausleben. Manche Berufungen sind auch sehr identisch. Und geht mal mit dem Gedanken bei mir, stellt euch mal einen guten Sales-Mitarbeiter vor, also einen Verkäufer, der eine Sache an den Mann bringt. Ich glaube, in jedem Sales-Mitarbeiter steckt eigentlich ein Evangelist, der Jesus an den Mann bringen könnte. Oder ein Entrepreneur, der immer viele Ideen hat, der immer viel Neues gestaltet, der irgendwas erfindet. Da steckt, glaube ich, ein Apostel drin. Das heißt, die Veranlagung, die Gott uns gibt, steckt in uns drin. Die Sache ist nur, wo wir diese Veranlagung ausüben. Ich glaube, in Gottes Königreich am besten. Und da kann man sich eben die Frage stellen, vollzeitlicher Dienst oder freie Wirtschaft. Jetzt gibt es auch Berufungen, die für jeden von uns sind. Und da möchte ich mit euch heute hingehen. Gottes Wort spricht uns besondere Berufungen zu, jedem von euch. Du bist zum Beispiel berufen, Sohn oder Tochter Gottes zu sein. Du bist berufen, als Priester geistliche Opfer darzubringen. Du bist berufen, als König an Jesu Regentschaft teilzuhaben. Und du bist berufen, Botschafter seines Evangeliums zu sein. Und all diese Berufungen haben wir. Die sind dann abhängig von deiner Begabung, von deiner eigenen Leistung oder auch deinen persönlichen Vorlieben. Gott spricht dir diese Berufungen zu. Und heute möchte ich mit euch über eine Berufung sprechen, das ist die Berufung, Sohn und Tochter Gottes zu sein. Und meine Predigt hat den Titel, wie der Vater, so der Sohn. Wie der Vater, so der Sohn. Wir werden zu Beginn ein paar kurze Bibelstellen anschauen. Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Gott hat ja einen Vorsatz, in dem wir berufen sind. Denn die, die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er, also Jesus, der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Übrigens ist es tatsächlich eine Salvator-Predigt heute. Salvator kommt aus dem Lateinischen, für die, die es nicht wissen. Deswegen fand ich es so gut, dass du es erwähnt hast. Bedeutet Retter, Heiland, Erlöser. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Und die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Gott hat uns absichtlich, vorsätzlich, mit Vorsatz berufen. Unsere Berufung ist es, Jesus immer ähnlicher zu werden. Jesus ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern und Schwestern. Du bist vorherbestimmt, du bist berufen. Paulus beschreibt im Epheser 1,11, in ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind nach dem Fortsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Wir haben in ihm einen Erbteil erlangt. Du hast einen Erbteil erlangt. Wer kann erben? Also normalerweise, wer erbt? Die Söhne und Töchter, die Kinder. Genau. Du bist vorherbestimmt, diesen Erbteil zu erlangen. Du bist ein Erbe Gottes. Was für ein gewaltiger Segen. Jetzt könnte ich leise Musik anmachen und sagen, sind da mal 30 Minuten drüber nach. Wir gehen weiter. Epheser 2, Vers 19. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Du bist kein Fremdling, ich sag's mal ganz salopp, du bist kein Schmarotzer ohne Bürgerrecht. Auch kein Gast, der das mal kurz genießen und dann wieder gehen muss. Wir haben gerne und oft Gäste in unserem Haus. Schön, dass ihr gekommen seid, schön, dass ihr wieder geht. So ist das nicht bei Gott. Wir sind Mitbürger der Heiligen, wir sind Gottes Hausgenossen. In der NGÜ, in der Neuen Genfer Übersetzung, finde ich es noch schöner, sondern ihr seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Wir gehören zu Gottes heiligen Volk. Wir gehören zu seinem Haus. Wir sind Sohn und Tochter in Gottes Familie. Und Jesus ist der Erstgeborene und wir sind ihm nachgeboren in diese Familie Gottes. In Galater 4, Vers 1 beschreibt Paulus ein bisschen, wie wir damit umgehen sollten. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, besteht zwischen ihm und einem Knecht keinen Unterschied, obwohl er Herr aller Güter ist. Was ist gemeint mit unmündig? Das heißt, der Erbe ist sich nicht bewusst, was ihm eigentlich zusteht. Er hat noch nicht erfasst, worum geht es da eigentlich? Was steht mir dazu? Was ist eigentlich mein Besitz? Was gehört mir? Und dann sagt er, solange er das noch nicht erkannt hat, ist er eigentlich wie ein Knecht, obwohl ihm schon alles gehört. Sondern er steht unter Vormündern und Verwalter bis zu der vom Vater festgesetzten Zeit. Ebenso waren auch wir, als wir noch unmündig waren, den Grundsätzen der Welt als Knechte unterworfen. Das heißt, bevor wir Christus kannten, waren wir unmündige Knechte nach dem Gesetz. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Also Jesus hat alles erfüllt unter dem Gesetz, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die was empfingen? Sag mal laut Sohnschaft.
Sohnschaft.
Sag mal laut Tochterschaft.
Tochterschaft.
Sehr gut. Nach Christus sind wir also rechtmäßige Söhne und Töchter Gottes. Jesus hat uns losgekauft, hier am Kreuz, das, was wir Ostern auch feiern werden. Und das hat uns zu Söhnen und Töchtern Gottes gemacht. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, Abba, Vater. Und Abba ist so eine hebräische Koseform. Das ist Papi. Daddy, du bist in einer Papi-Liebesbeziehung mit deinem himmlischen Schöpfer. Es ist nicht mehr Herr und Knecht, es ist Vater und Sohn, Vater und Tochter. Steht dann auch im Vers 7 so drin. So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Sag mal, ich bin Erbe Gottes. Ich bin Erbe Gottes durch Christus. Das muss man sich mal selbst auf der Zunge so zergehen lassen. Und diese Sohnschaft ist dein Titel, den du hast. Es ist deine Berufung, die du hast, die jeder im Reich Gottes trägt. Und weißt du, dass du das hast, unabhängig von deiner Begabung? Du musst da nicht vortanzen oder vorsingen oder heute habe ich kein Bild für dich. Es ist auch keine eigene Leistung. Es sind nicht deine Gebete. Es ist nicht dein Erscheinen am Dienstagabend, obwohl herzliche Einladung dazu erscheinen. Gebet hilft. Es ist nicht, wie viel du in der Kollekte legst. Es ist das Blut Jesu, das dir das ermöglicht. Und es sind auch nicht deine persönlichen Vorlieben. Gott spricht dir diese Berufung zu. Paulus breitet das weiter aus in Römer 8, Vers 14. Alle, sag nochmal alle, kommen uns heute vor im Sprechchor. Aber es ist so wichtig, das zu verinnerlichen. Alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsst, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Und der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus. Wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Und das gilt natürlich ebenso für Frauen wie für Männer. Als Sohn und Tochter hast du vollen Zugang zu seinem Erbe für dich. Du hast ein geistliches Anrecht auf dieses göttliche Erbe. Ein paar rhetorische Fragen. Bist du dir bewusst, dass du einen Platz als Sohn oder Tochter in Gottes Familie hast? Hast du diese Haltung? Bist du dir auch bewusst, dass du dir diesen Platz nicht erarbeiten kannst? Es ist ein Geschenk, ein Gnadengeschenk. Oder wo lebst du noch unter einem Geist der Knechtschaft und mühst dich bei Gott ab? Du kannst es dir nicht erarbeiten. Es ist ein Geschenk Gottes an dich. Und wo hast du diese Sohnschaft oder Tochterschaft erkannt und lebst schon wirklich darin? Epheser 1, Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Alles, was deinem Vater im Himmel gehört, gehört auch dir. Und damit du dieses Erbe antreten und empfangen kannst, möchte der Vater dich in Mündigkeit hineinführen, damit du Gottes Erbe auch nach seinem Willen verwalten kannst. Wie bringt Gott Mündigkeit in dir hervor? Wir haben deine Eltern in dir Mündigkeit hervorgebracht, indem wir erziehen. Und genauso erzieht uns der Vater im Himmel. Wieso brauchen wir Erziehung? Was sind Ziele von Erziehung? Ein Ziel von Erziehung ist eben Mündigkeit. In Deutschland bedeutet Mündigkeit die Fähigkeit und das Recht, als volljährige Person, also mit 18 Jahren, eigenverantwortlich, selbstbestimmt und urteilsfähig am gesellschaftlichen und rechtlichen Leben teilzunehmen. Wobei ich immer sage, mit 18 war ich volljährig, mit so circa 25 bis 30 dann erwachsen. Das eine ist, was auf dem Papier steht, das andere ist dann die Praxis. Aber du bist dann geschäftsmäßig, du bist strafmündig. Mit 21 dann voll straf- und deliktfähig. Oder heute, wer war schon wählen heute? War schon jemand wählen heute? Ah, ein paar Frühaufsteher oder Briefwähler. Wer geht noch wählen? Super, klasse. Genau, heute die Kommunalwahl. Das darfst du, weil du 18 bist. Gestern waren wir mit Luisa und William unterwegs. Und Luisa wird jetzt dann 16, glaube ich. Gell? Ja. Genau, danke. Ich habe hier meine Soufflösen. Und dann saßen wir so im Auto und haben über die Wahl geredet, ne, so ein bisschen politische Bildung. Und mit dem Onkel. Dann habe ich so gesagt, Mensch, in 2 Jahren bist du 18. Stell mir vor, den nächsten Bürgermeister in Feldkirchen, da darfst du mitwählen. Oh. Das ist stark. Warum auch Erziehung? Naja, zur Selbstständigkeit. Wir wollen, dass unsere Kinder selbstständig werden. Dass sie dann selber schon es war so ein Sieg, wo sie gelernt hatten, die Schuhe anzuziehen und selber zu binden. Die ersten Male war das dann noch so eine Geduldsprobe, aber das wird dann selbstständig und viele andere Dinge. Oder dann auch selbstständig eigene Finanzen verwalten, selbstständig im Bewerbungsgespräch erfolgreich durchzugehen und dann schließlich selbstständig auch im Leben einfach mit anderen Dingen zurechtzukommen. Eigenverantwortung zu haben, Selbsttätigkeit, die Fähigkeit, auch Probleme selbst zu lösen. Und es führt uns zur Lebensfähigkeit, dass Söhne und Töchter lernen, Krisen selbst zu meistern. Gab es ja in den letzten Jahren diesen schlimmen Begriff Helikoptereltern, wenn es eine Generation von Eltern gab, die ihren Kindern möglichst alle Steine aus dem Weg geräumt haben, aber das ist manchmal gar nicht so gut. Es ist gut, dass da Steine da sind, damit sie lernen, selber mit dem Stein umzugehen. Krisen zu meistern. Und was dann schlussendlich aus dieser Erziehung hervorgehen soll, ist eine Reife. Reife bedeutet, dass man menschlich und moralisch mündig und selbstständig ist. Die Bibel hat auch einen Blick über Erziehung. Im biblischen Sinne ist das Endziel der Erziehung Liebe. Jesus wurde gefragt, ja, wie erfülle ich denn jetzt alles? Er sagte, du musst eigentlich nur 2 Dinge tun. Liebe den Herrn, dein Gott, mit allem und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Soweit zur Definition. Wie der Vater, so der Sohn. Habt ihr das schon mal gehört, dass jemand über jemanden geredet hat und dann kommt so eine junge Person und dann denkst du so, oh, die hat aber eine gute Erziehung genossen. Oh, der hat aber eine gute Erziehung genossen. Freundlich, sauber, liebevoll. Ich wünsche mir, dass dies andere sagen, wenn sie zum Beispiel meine Töchter sehen. Und wenn Menschen mich sehen, will ich von ihnen dasselbe hören über mich. Aber Christian, du bist doch schon alt. Naja, wissend, dass mein Vater im Himmel mir diese gute Erziehung gegeben hat. Ich will die Erziehung meines Vaters im Himmel auch genießen, damit jemand über mich sagen kann, der hat eine gute Erziehung genossen. Wissend, dass Gott es gut mit mir meint. Eltern meinen es ja auch gut mit Kindern. Deswegen erziehen sie. Ich möchte in Hebräer 12, Vers 4 bis 8 mit euch lesen. Da heißt es, Gott erzieht uns wie ein Vater seine Kinder. Bisher habt ihr in dem Kampf gegen die Sünde, den wir alle zu führen haben und dem auch ihr steht, noch nicht das Leben lassen müssen. Außerdem dürft ihr jenes ermutigende Wort in der Schrift nicht vergessen, das an euch als Gottes Kinder gerichtet ist. Und hier ist ein Zitat aus Sprüche 3, Vers 11 bis 12. Mein Sohn, heißt es dort, lehne dich nicht dagegen auf, wenn der Herr dich mit strenger Hand erzieht. Lass dich nicht entmutigen, wenn er dich zurechtweist. Denn wen der Herr liebt, den erzieht er mit der nötigen Strenge. Jeden, den er als seinen Sohn annimmt, lässt er auch seine strafende Hand spüren. Wenn ihr also Nöte durchmachen müsst, dann seht darin Gottes Absicht, euch zu erziehen. Er macht es mit euch wie ein Vater mit seinen Kindern. Oder gibt es einen Sohn, der von seinem Vater nicht mit strenger Hand erzogen wird? Mit all seinen Kindern ist Gott auf diese Weise verfahren. Wenn er euch nicht erziehen würde, würde das heißen, dass ihr gar nicht seine rechtmäßigen Kinder seid. Boah, starke Schriftstelle, ne? Das heißt, wenn ich mich der Erziehung entziehe, bin ich eigentlich gar nicht mehr rechtmäßig sein Kind. Ich entziehe mich dem Verantwortungsbereich seiner Vaterschaft. So als Erben Christi werden wir vom Vater erzogen. Und er macht es mit uns wie ein natürlicher Vater mit seinen Kindern. Es gibt eigentlich keine Sohnschaft oder Tochterschaft ohne die Erziehung. Ich bin mir bewusst, dass gerade die letzten 2 Minuten bei dir vielleicht einiges aus deiner Vergangenheit hervorgebracht haben. Einige Bilder. Du erinnerst dich, wie du erzogen wurdest und wie das vielleicht gar nicht so biblisch korrekt war. Wie du vielleicht unnötige Strenge, Dominanz oder übertriebene Strafen erfahren hast. Oder vielleicht das Gegenteil, das genauso schlimm ist. Eine abwesende Erziehung, bei der die Orientierung, Werte und Maßstäbe gefehlt haben. Bei denen dir keiner geholfen hat, mündig, selbstständig und lebensfähig zu werden. Und jeder, der hier im Raum sitzt, hat eine Geschichte mit seinen Eltern. Und wenn du weise bist, dann sogar eine ganz krasse Geschichte, weil du Elternschaft nur durch Dritte erfahren hast. Und das ist jetzt ein wichtiger Punkt für mich heute Morgen. Du musst und du darfst erkennen, dass der Vater im Himmel nicht wie deine irdischen Eltern erzieht. Wenn wir heute darüber reden, dass Gott uns erzieht als liebender Vater, dann ist es nicht, wie unsere Eltern uns erzogen haben. Bei ihm genießen wir eine gute Erziehung. Ist es herausfordernd, weist er uns zurecht? Ja. Was ist seine Motivation? Liebe. Ich kenne Erziehungen, wo Eltern zurechtgewiesen haben, nur aus dem, ja, so macht man das nicht. Das gibt ein schlechtes Bild. Was war die Motivation? Ordentliche Kinder zu präsentieren. Was ist die Motivation des Vaters? Liebe. Der Vater im Himmel liebt dich unendlich. Und deswegen erzieht er uns, weil er es gut meint mit uns. Göttliche Erziehung bringt das Beste in dir hervor. Seine Motivation ist Liebe, damit es uns besser geht. Wenn dir das noch nicht bewusst ist, dann lade ich dich echt ein auf eine Reise in Gottes Wort, bei der du selbstlose, aufopfernde Liebe des Vaters und auch die Nähe und Zuverlässigkeit und Treue des Vaters im Himmel kennenlernst. Er hat deine Mündigkeit, deine Selbstständigkeit, deine Lebensfähigkeit und deine Reife im Blick. Und am allermeisten ist seine Absicht für dich, die Liebe des Vaters zu erfahren, sodass du selbst lieben kannst. Ich hatte einen abwesenden Vater in meiner Erziehung und ich hatte eine leidende Mutter, die auf sich geschaut hat. Und das war herausfordernd. Ich bin in Kirche aufgewachsen, habe mit 16 Jahren dann ganz bewusst bekehrt. Und dann ging Stück für Stück eine Reise los, wo ich mein Vaterbild von Gott ganz neu entdecken durfte. Dass er nicht wie mein leiblicher Vater ist und auch nicht wie meine leibliche Mutter. Selber dann Vater zu werden, war dann auch nochmal ein ganz besonderes Erlebnis, weil man dann weiß, was es eigentlich bedeutet. Dann versteht man, dass ein Vater im Himmel seinen Sohn gibt, weil ich würde alles für meine Kinder tun, selbst mein Leben lassen. Und auf einmal bekommen diese Bilder in der Bibel ein ganz neues Verständnis für dich. Und es ist aber wichtig, dass wir uns darauf einlassen, damit unser Vaterbild vom Vater im Himmel wirklich so ist, wie er wirklich ist. Damit wir diese Fülle des Erbes erfahren und dass wir dann uns nicht weigern, uns erziehen zu lassen von himmlischen Vater, sondern dass wir es genießen, von ihm erzogen zu sein. Im 1. Petrus 2, Vers 4, da heißt es, da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Noch einmal abschließend ein paar rhetorische Fragen. Bist du bereit, der lebendige, kostbare und auserwählte Baustein Gottes zu sein, der sich in Gottes Reich einbauen lässt? Heute haben wir so schöne quadratische Ziegel, die gepresst rauskommen. Früher gab es das nicht. Da hat man mit Steinen Häuser gebaut. Dieser Stein musste in die Mauer passen. Was hat der Steinmetz gemacht? Seinen Steinmetzhammer genommen, einen Stein ausgesucht, der passt und der genau da reinpasst. Ah, an dem Teilstück, da brauche ich noch so einen Apostel. Der muss gar nicht in der Gemeinde dienen. Das soll ein Apostel in der Wirtschaft sein. Wow, dann schaut er den Stein an, versucht er. Ah, der passt noch nicht. Ah, da ist noch so, da ist noch so ein Eckerl Stolz. Sitzt schon besser. Ah, dann muss noch ein Eck weg. Super, jetzt passt's. Der Stein hat sich erziehen lassen. Er hat den Stolz beiseite gelegt und jetzt passt er da rein und bringt wunderbare Frucht als Apostel in der freien Wirtschaft. Ist das nicht herrlich? Und das sind die lebendigen Bausteine, von denen hier, glaube ich, geredet wird. Bist du bereit, von Gott, dem Vater und seinem Wort geformt zu werden? Auch knackiger Punkt, bist du bereit, durch menschliche Leiterschaft in der Kirche Erziehung zu erfahren? Das ist gerade in Zeiten wie solchen, die wir gerade die letzten Jahre erleben, wo wir immer wieder hören von Leitern, die fallen oder missbräuchlich gehandelt haben. Hast du Personen in deinem Leben, die Gott nutzt, um dir die Wahrheit in Liebe zu sagen? Das Schöne ist, Jesus ist ein großes Vorbild in diesem Gehorsam, über den ich gerade spreche. In Hebräer 5, Vers 8 heißt es, obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Und Paulus schreibt im Philipper 2, Vers 6, er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf all seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Jesus Christus, unser Vorbild. Im Garten Gethsemane, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Zwei letzte Fragen heute. Wo fällt es dir schwer, Gott gehorsam zu sein? Und wo fällt es dir leicht? Das erkennst du auch an Folgendem. Kinder fragen ständig nach, sie sind noch unsicher. Aber ein Sohn kennt den Willen des Vaters. Reife ist zu wissen, was zu tun ist, ohne nachzufragen. Und dabei mutet Gott uns manchmal Dinge zu, um daran zu wachsen. Manches, was wir als Anfechtung sehen, ist oftmals Erziehung. Beispiel Abraham und Isaak. Abrahams Opferbereitschaft, Isaak und ein Holzbündel zu nehmen und sich aufzumachen. Es war ein Treuebeweis, den Gott gefordert hatte. Und Jahrhunderte später zeigt sich Gott treu im Bund zu den Menschen und ist bereit, seinen Sohn zu opfern. Welche Entscheidungen treffe ich heute? Wie gehe ich heute nach Hause? Sage ich Ja zu Gottes Erziehung? Sage ich Ja, ich bin belehrbar? Sage ich Ja, Erziehung ist normaler Bestandteil des Lebens als Sohn und Tochter des Vaters? Sage ich Ja, verändere mich so, wie du es möchtest, Gott, wie wir heute gesungen haben. Du bist der Töpfer, ich will dein Ton sein. Du bist der Maler, ich bin dein Bild. Sage ich Ja zu Gottes delegierter Autorität. Ich möchte einladen, gern ein, zwei Minuten darüber zu reflektieren in der Stille. Vielleicht nochmal zusammenfassend, worum ging es heute? Wir sind berufen, Söhne und Töchter zu sein. Und wir haben ein Erbteil. Und damit wir in diesem Erbteil gut handhaben, umgehen können, sagt der Vater, er zeigt uns auf, wie das ist. Und er erzieht uns, damit wir da mündig werden. Und er stellt uns diese Fragen, bist du bereit, diese Erziehung zu genießen? Und ich sage das ganz bewusst, weil es ist ein Genuss, wenn du schaust, was am Ende dabei herauskommt. Du möchtest nicht mit dem Christian Pizza essen gehen, der ich vor 20 Jahren war. Ich habe ein Gebet vorbereitet. Wenn ihr möchtet, können wir das zusammen beten. Ich lade dich ein, es ist ganz freiwillig. Wir können das gerne einfach zusammen ablesen. Ich beginne. Vater, ich danke dir, dass du mich deinen Sohn nennst und mich voller Liebe erziehst. Ich vertraue dir und deinen Plänen und entscheide mich heute neu, dir zu gehorchen. In meinem Leben soll nicht mein Wille geschehen, sondern deiner. Amen. Und Vater, ich danke dir, dass du jedem Einzelnen heute Morgen nachgehst und dass wir noch mehr erfahren, wie wunderbar du bist als Vater und dass wir immer wieder voller Vertrauen uns auf dich werfen können, dass wir gerne deine Hand nehmen, dass wir gerne von dir hören, dass wir gerne von dir erzogen werden. Und Herr, ich bitte dich, dass du uns da reinführst in diese Mündigkeit, in diese Reife. Ich gebe dir alle Bereiche meines Lebens und sage ganz bewusst, ja, erziehe mich, wirke du in meinem Leben. Und ich bin voller Vorfreude auf den Segen und die Fülle, die in der Zukunft darin liegt. Amen.